Deutschlandfunk Interview. Vor 150 Jahren standen sich Franzosen und Deutsche schwer bewaffnet gegenüber. Was beide damals noch nicht wissen konnten, dass bis 1945 zwei wesentlich brutalere Waffengänge folgen würden, bevor ein alter General und ein sehr alter Bundeskanzler die Weichen ihrer Nationen in die Richtung einer gemeinsamen europäischen Zukunft stellen würden. Auslöser damals war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Thronfolge in Spanien. Morgen vor 150 Jahren hätte das spanische Parlament den Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen als König bestätigen sollen. Der Termin sollte zunächst geheim bleiben. Durch einen Fehler bei der Entschlüsselung einer telegrafisch übermittelten Botschaft wurde die Sache öffentlich. Frankreich war alarmiert. Die geplante Inthronisierung eines Hohenzollern in Madrid weckte in Paris Umklammerungsängste. Mehrfach sprachen französische Diplomaten bei Preußens König Wilhelm I. vor, der sich in Bad Ems zur Kur aufhielt. Schließlich verweigerte der Monarch den französischen Gesandten eine letzte Audienz. Die Sache hatte sich aus seiner Sicht erledigt, denn der Hohenzollernprinz hatte seine Kandidatur für den spanischen Thron zurückgezogen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck spitzte eine entsprechende telegrafische Mitteilung bewusst zu, um Frankreich als Aggressor darzustellen. Und ich verrate jetzt noch nicht, ob unser Gesprächspartner diese berühmte Emser Depesche, die einen Auslöser der französischen Kriegserklärung bildete, als Fake News bewerten wird. Professor Andreas Wirsching lehrt neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er leitet das Institut für Zeitgeschichte. Erste Frage vor dieser Sendung: Wer hatte ein Interesse an diesem Krieg?
Also der Krieg 1870-71 fand auch deswegen statt, weil beide Seiten ein Interesse an dem Krieg hatten. Ich rede dabei jetzt nicht unbedingt von den Völkern, aber von den Regierungen. Für Preußen und mit Bismarck an der Spitze war es schon relativ klar, dass man diese deutsche Einheit, die ja viele wollten, durch einen Krieg möglicherweise eben gegen Frankreich gewissermaßen mit Blut und Eisen, wie Bismarck ja schon in einem berühmten Satz gesagt hatte, hinkriegen konnte. Und für Frankreich, insbesondere für das napoleonische System, war der Krieg eine Prestigefrage. Man wollte nach der Niederlage von Österreich 1866 bei Sadowa oder im Deutschen sagte man bei Königgrätz, das sind zwei unterschiedliche Orte. Aber seitdem hatte sich die Macht ziemlich verschoben zwischen Preußen und Österreich und Preußen war mit dem Norddeutschen Bund zu einem wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten geworden und das wollte man rückgängig machen, eine Strecke weit in Frankreich. Abgesehen davon ist das napoleonische System, also unter Napoleon III., auch in der innenpolitischen Krise und es ist häufig in solchen Situationen so, dass man außenpolitischen Erfolg suchte. Deswegen hat Napoleon III. Ziemlich gezielt dann auch den Krieg gewollt und insofern sind da zwei Interessen aufeinander geprallt.
Waren 1870 Schlafwandler unterwegs?
Also Schlafwandler ist ja der Begriff von Christopher Clark für den Beginn des Ersten Weltkrieges. Das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Die preußische Regierung, Bismarck und vor allem auch der preußische Generalstabschef, der ältere Moltke, die wussten schon ziemlich genau, was sie da wollten. Sie wollten den Krieg und waren nun absolut das Gegenteil von Schlafwandlern in der Hinsicht. Ob die französische Regierung mit Kaiser Napoleon III. Vorneweg so genau gewusst haben, auf was sie sich da einlassen, da wäre ich mal nicht so sicher. Aber man hat den Krieg auf jeden Fall einkalkuliert und wollte ihn. Insofern wäre der Begriff Schlafwandler da, glaube ich, irreführend.
War die Emser-Depesche das, was man heute eine Fake News nennen würde?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das war nicht Fake News. Es war ja keine Falschmeldung in dem Sinne. Es war eine von Bismarck mit dem Willen zum Krieg versehene Kürzung eines Telegramms, was er eben von dem Umfeld von Wilhelm I., also dem preußischen König, bekommen hat. Und was er gemacht hat, war, dass er durch reine Weglassung von Text eine massive Beleidigung konstruiert hatte. Eine Beleidigung, die Wilhelm I. gegenüber den Gesandten des napoleonischen Frankreichs ausdrücken sollte. Also es geht ja darum, dass die Franzosen, das war, wenn man so will, ein Fehler, sie wollten eine dauerhafte Bestätigung schriftlich haben, dass das Haus Hohenzollern niemals mehr einen spanischen Thronkandidaten aufstellen würde. Und das hat dann Wilhelm I. abgelehnt und dann wollten sie das noch schriftlich haben und dann hat Wilhelm I. eben gesagt, nein, das macht er nicht. Und diesen Text, den hat Bismarck so man kann sagen, geschickt in seinem Sinne gekürzt, dass daraus quasi ein Affront gegenüber Frankreich wurde. Und das war dann letztlich der Anlass auch zum Krieg. Aber Fake News würde ich nicht sagen. Es ist eine Bearbeitung sozusagen einer internen Meldung.
Zuspitzung.
Eine Zuspitzung durch Weglassung, die dann eben entsprechend gewirkt hat.
Wie blickten die Franzosen auf Preußen und seine Bundesgenossen und umgekehrt die Menschen im späteren Deutschen Reich auf Frankreich?
Ja, das ist eine sehr interessante und auch komplexe Frage, was die letztere betrifft. Frankreich galt in vielen Deutschen, gerade auch so in dem bürgerlichen Lager und unter den protestantischen Eliten insbesondere, schon als ein Staat, der eine lange Tradition der Aggression verkörperte, also geradezu als ein Raubstaat Deutschland gegenüber, also gerade auch einem ohnmächtigen Deutschland gegenüber, insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert. Während es natürlich gleichzeitig teilweise in denselben Schichten auch eine sehr hohe kulturelle Verehrung für Frankreich gab. Also das ist nicht so eindimensional zu sehen und umgekehrt ist es genauso. In Frankreich, ja, ich meine, es gibt die berühmte Vorstellung eines geistigen Deutschlands von Madame de Staël vom Beginn des 19. Jahrhunderts und das setzt sich auch fort. Man hat in Frankreich durchaus auch die geistesgeschichtliche Tradition, vorneweg auch Goethe und die Philosophen in Deutschland gesehen, die man durchaus auch geschätzt hat. Also insofern ist das eine sehr uneindeutige Beziehung zwischen beiden, wenn man so will, Kulturen, die dann aber durch den Krieg ziemlich durcheinandergewirbelt wurde.
Wie entstand das Gefühl einer Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland?
Also auch das ist interessant. In Deutschland, vor allem in Preußen, aber nicht nur in Preußen, hatte man den Eindruck, dass schon Ludwig XIV., also schon im 17. Jahrhundert, etwa durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg, im Grunde den Deutschen Unrecht getan hatte. Da geht es dann insbesondere in der Tat um Elsass und Lothringen. Durch diese sogenannte Reunionspolitik hat Ludwig XIV. Es durch eine ziemlich klare Machtpolitik geschafft, diese ursprünglich, also vor allem wenn man an das Elsass denkt, ja durchaus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation angehörigen Territorien an Frankreich zu binden. Und das wurde schon im 19. Jahrhundert als Raub gewissermaßen angesehen, was unhistorisch ist, denn in der frühen Neuzeit waren solche Ringtausche beziehungsweise überhaupt territoriale Erwerbungen durch den Anspruch auf Erbschaften völlig gang und gäbe. Das hat jede Großmacht gemacht. Das hat auch Preußen gemacht. Das hat auch gerade auch Österreich gemacht. Also insofern ist das eine Verzerrung, eine historische, aber sie hat im 19. Jahrhundert gewirkt. Man hat gedacht, hier ist eine schon lange Tradition am Werke, die eben Frankreich zum Aggressor gegenüber Deutschland macht. Und das Ergebnis des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 hat das umgedreht und durch die Annexion Elsass-Lothringens durch das Kaiserreich ist eine offene eine Wunde auch geschaffen worden in Frankreich, die dann eben doch, muss man sagen, mit der Rivalität, der Großmachtrivalität zusammen eben bis tief ins 20. Jahrhundert gewirkt hat. Das ist dann auch sekundär natürlich als Erbfeindschaft geradezu ideologisiert worden.
Wieso haben Franzosen und Deutsche jahrhundertelang um das Elsass und um Lothringen gestritten?
Die Problematik ist, dass das Elsass und Lothringen mit den drei wichtigen Bistümern Metz, Toul und Verdun zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörten. Und Frankreich hat unter Ludwig XIV. Eine Expansionspolitik betrieben, auch durch mehrere Kriege, also vor allem Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, und hat durch die Behauptung von Rechtstiteln, über deren Validität dann zu streiten ist, es geschafft, mit einer Mischung aus Rechtstiteln und auch der Androhung von Gewalt, Frankreich war der Stärkere, das ist gar keine Frage, diese Territorien an Frankreich zu binden oder Frankreich geradezu einzuverleiben. Und das ist von den damaligen Reichsständen vom Heiligen Römischen Reich nolens volens akzeptiert worden, ist aber im 19. Jahrhundert eine offene Frage. Sie wird auch im Zeitalter des Nationalismus, was ja im 19. Jahrhundert erst dann richtig beginnt, eben auch zu einer alten neuen Wunde sozusagen gemacht, die dann 1870-71 quasi selbstverständlich als Kriegsziel auch stattfindet, dass man sagt, also Elsass-Lothringen muss in Anführungszeichen zurück nach Deutschland. Und das haben die Franzosen natürlich vollständig anders gesehen und deswegen gibt es dann die Geschichte von 1870-71 zu 1914-18 bis 1940-44. Das ist fast eine Tragödie, kann man sagen, in diesem deutsch-französischen Verhältnis.
Bildet der Deutsch-Französische Krieg eine Ursache des Ersten Weltkrieges?
Eine Ursache glaube ich schon, weil mit dieser Annexion Elsass-Lothringens in Frankreich gewissermaßen ein Revanchebedürfnis verstetigt wird. Es gibt ja den berühmten französischen Satz, immer daran denken, nie davon sprechen. Also das Revisionsbegehren, was Elsaß-Lothringen betrifft, ist eine Konstante in der französischen Politik. Das wusste natürlich auch die deutsche Diplomatie und das blockiert andernfalls vielleicht mögliche Ausgleichsmöglichkeiten zwischen diesen beiden Ländern. Und insofern ist das schon mit ein Grund für die Konstellation, die dann am Ende zum Ersten Weltkrieg führt, dass man eben einen ganz klaren deutsch-französischen Dualismus hat. Das ist eine axiomatisch gesehene Feindschaft, hat auch Bismarck selber so gesehen. Da lässt sich nichts machen, das ist eben so. Und das ist durch Elsaß-Lothringen zementiert worden.
Erinnert die Militärtechnik und die Kriegführung von 1870-71 eher an die napoleonischen Feldzüge oder weist sie bereits auf den Ersten Weltkrieg hin?
Die Frage ist in der Forschung nicht ganz unumstritten. Es gibt schon Teile der Militärgeschichte, die sagen, das hat schon Elemente eines totalen Krieges. Was ist ein totaler Krieg? Ein totaler Krieg ist der, der die in der Vergangenheit dann schon immer wieder auch akzeptierten Grenzen zwischen dem Zivilen und dem Militärischen überschreitet und beides im Grunde verknüpft. Bei dem Krieg gibt es zwei Phasen. Die erste Phase ist mit dem 2. September 1870 mit der Schlacht von Sedan und der Gefangennahme Napoleons III. Beendet. Das ist eher so ein traditioneller Kabinettskrieg, der kurz und deutlich sein soll. Aber dann ist es ja so, dass in Frankreich wird ja dann die Republik ausgerufen am 4. September, dass die republikanische Regierung unter Gambetta und Favre insbesondere den Krieg weiterführen will. Nicht zuletzt deswegen, weil die Deutschen auch sagen, wir wollen auf jeden Fall das Elsass und Lothringen haben. Und das führt dann dazu, auch auf den Druck der deutschen Militärs, dass die Deutschen weiterziehen nach Paris und Paris anfangen zu belagern. Und das ist ein Feldzug, wo die zivile Dimension dann schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da fangen dann auch in der Kriegführung an, totale Kriegführungspraxen auch zu beginnen. Das heißt also, das ist ein Wetterleuchten schon für den Ersten Weltkrieg, das kann man schon sagen.
Warum wurde der deutsche Kaiser in Versailles gekrönt?
Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste ist pragmatisch, weil die deutschen Truppen und vor allem das Hauptquartier, auch das politische Hauptquartier mit Bismarck vorneweg, in Versailles Platz genommen haben. Also man ist nach Paris gezogen und die Deutschen haben sich in Versailles niedergelassen. Das war relativ praktisch, weil das ja bekanntlich nah an Paris ist und auch die Räumlichkeiten und so weiter geboten hat. Das ist eigentlich eher pragmatisch und es war auch so, dass Bismarck da in Versailles saß. Er hatte ja immer Angst vor einer Intervention der europäischen Mächte und wollte eigentlich, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht, dass eben diese Intervention nicht stattfinden könnte. Also insofern war das ein pragmatischer Grund, weil die Deutschen nun schon mal in Versailles waren, aber das Ganze hat eine so hohe Symbolik bis hin, dass es im Spiegelsaal stattfand, also dem großen Schaufenster sozusagen Ludwigs des 14. und der französischen Monarchie, dass das eben auch eine Demütigung ist. Es ist eindeutig auch als Demütigung Frankreichs, als Machtdemonstration gegenüber Frankreich gedacht gewesen. Und das beides zusammen gibt diesem 18. Januar 1871 natürlich eine sehr hohe Symbolkraft.
Welche Folgen hatte die Gründung des Deutschen Reiches für die Machtverhältnisse und den Frieden in Europa?
Ich glaube, man kann die These schon sehr gut wagen, dass dieser Krieg die Machtverhältnisse umkehrt. Bis dahin war, wenn man mal von Russland mit allen seinen Eigentümlichkeiten und Großbritannien mit seiner Insellage absieht, war Frankreich ganz selbstverständlich die stärkste Militärmacht auf dem Kontinent und damit im Grunde eine potenzielle, nicht Hegemonialmacht, aber eine Macht, die eben schon eine Strecke weit sagen konnte, wo es in Europa lang gehen sollte. Zumindest war das immer das Ziel. Das ist mit dem Krieg von 1870-71 zu Ende. Das Kleindeutsche Reich ist demografisch dann auch wirtschaftlich, das zeigt sich sehr schnell, und eben am Ende auch militärisch deutlich stärker als Frankreich. Und im Grunde, wenn man so will, bleibt das eine Strecke weit bis in den Zweiten Weltkrieg hinein so. Natürlich gibt es den Ersten Weltkrieg und den Versailler Frieden, der natürlich wiederum nicht zufällig Versailler Frieden ist, wo die Großmacht Deutsches Reich zwar entwaffnet wird, aber in der Substanz bleibt eine Großmachtstruktur eben auch nach dem Versailler Frieden in der Weimarer Republik bestehen. Und in dem Maße, in dem sich Deutschland dann erholt, vor allem in den 30er Jahren, wird diese Überlegenheit, diese strukturelle Überlegenheit Deutschlands gegenüber Frankreichs wieder spürbar. Und das gehört zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs und der Niederlage Frankreichs von 1940.
Der Historiker Professor Andreas Wirsching, er lehrt an der Universität München.